Ich muss ja sagen, bei solchen Bildern, da komme ich auf den Geschmack. Ich würde mir es wünschen, mal so eine tanzende Gemeinde zu erleben. Freue dich, Welt. Manchmal habe ich so den Eindruck, wir verziehen keine Miene. Freude. Ich freue mich doch so. Oh, was bin ich fröhlich. Freude, denke ich, bricht sich Bahn. Freude braucht Ausdruck. Also, nur mal so ein ganz spontaner Eindruck. Frage, wann hast du das letzte Mal ein Geschenk bekommen? Oh, ja, okay, jetzt kommt da der Zusatz. Das ist schon mal gut. Und hast es abgelehnt? Könnt ihr euch überhaupt daran erinnern? Mal zu sagen, danke, nein, will ich nicht. Und dann nicht also irgendwo noch in die Tasche gesteckt zu bekommen, sondern zu sagen, nee, zurück an den Absender, wird nichts. Ich habe mir überlegt, das ist eigentlich... Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Oder eben halt, was war in diesem Jahr das schönste Geschenk für dich? Habt ihr da irgendwas so? Ja? Manchmal sind das ja Menschen, wo man sagt, ja, das ist ein Geschenk. Du bist ein Geschenk. Du bist ein Engel für mich geworden, ein Bote Gottes. Gestern oder von gestern ist mir ein Satz besonders durchgegangen. Wer liebt, der gibt. Das hatte mein Kollege gesagt, ein Satz, ja, der aus diesem Mitsingkonzert bei mir geblieben ist. Gott beschenkt uns Menschen mit dem Kostbarsten, mit dem Wertvollsten überhaupt, mit dem Wichtigsten, mit seinem Sohn. Sein Motiv ist Liebe. Nicht, du wirst schon sehen, was du davon hast, oder lies erstmal das Kleingedruckte, sondern einfach aus Liebe und selbst aufs Risiko hin, dass jemand sagt, Dankeschön, kannst behalten, will ich nicht. Die Advents- und Weihnachtszeit will uns diese Liebe Gottes groß machen. Dieses ultimative Geschenk Gottes. Ich glaube, das übersteigt alles, was wir jemals geschenkt bekommen könnten. Diese Zeit will uns eigentlich an die Krippe bringen. Ganz persönlich und ebenso zum Mann am Kreuz. Das gehört zusammen. Zum auferstandenen und zum wiederkommenden Herrn und König dieser Welt, dem Heiland. Um kleine und große Geschenke Gottes wird es in dieser ganzen Advents- und Weihnachtszeit gehen. Und wir werden entdecken, wie vielfältig, wie reich uns Gott beschenkt. Und deswegen wird auch jedes Mal so ein Stück mehr irgendein... Ich gebe ja zu, das ist eine Mogelpackung. Bei Gott nicht. Bei mir ist das jetzt Dekoartikel. Nur Gott dekoriert uns nicht unsere Adventszeit. Das können wir ohne ihn. Aber oft ist das genauso wie bei diesem Paket. Da ist nichts drin. Da ist nur Deko da. Also, es geht heute um das erste Bild. Dürft ihr mir mal, da starten wir mit. Das Geschenk der Zeiterfüllung. Vielleicht etwas sperrig, vielleicht nicht so das erste Geschenk, wo ich sage, wow, da freue ich mich aber drauf. Das ist eher heilige Zeit, eilige Zeit, gar keine Zeit. Zeit scheint ein Luxusartikel zu sein. Wir klagen darüber, dass wir zu wenig Zeit haben. Hast du mal eine Minute? Ich habe kürzlich einen Film nochmal wieder geguckt, wo mit Zeit bezahlt wurde. Das Essen wurde mit Zeit bezahlt und du hattest nur so eine gewisse Lebenszeit dann auf deinem Arm und du musstest das dann immer, und das wurde weniger. Und wenn deine Zeit abgelaufen war, in time, deine Zeit läuft ab, weg war's. Und warum? Weil wir nicht alles schaffen, was wir gerne schaffen möchten, oder weil wir uns vielleicht zu viel vorgenommen haben. Und dann gibt es andere, da habe ich den Eindruck, die wissen mit ihrer Zeit nichts anzufangen. Die schlagen die Zeit tot. Das ist auch ein merkwürdiger Vokabel. Ne? Ich schlage meine Zeit tot. Geht das? Ich verbringe sie mit Nichtstun und werde nicht fertig. Okay. Aber die Zeit des Advents ist eine Zeit der Vorbereitung, des Wartens. Und zwar mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Das, was wir aus der Medizin kennen. Wann sind wir da? Diesen Satz kennen Eltern zur Genüge. Gerade eingestiegen, wann sind wir endlich da? Aber es wäre unfair zu sagen, das können nur die Kinder. Wir können das in gleicher Weise im Blick auf Gott. Wenn wir uns schnell irgendetwas wünschen, wir bitten um eine Sache und das muss doch jetzt passieren, bis zu einem Zeitpunkt, den ich mir gesetzt habe. Oder ich wünsche mir Veränderung und ich bete dafür Und Leute, es passiert nichts. Ich sehe nichts, kein Ergebnis, sichtbar. Und dann stellt sich manchmal so das Fragen ein, ja, bin ich Gott gleichgültig? Geht mein Gebet nur bis da oben, bis zur Decke? Oder hört Gott mir denn überhaupt zu? Wer bin ich denn? All das schwingt mit. Und mich hat dabei ein Vers aus Jesaja 55 im wahrsten Sinne des Wortes geerdet, wo Gott durch den Propheten Jesaja sagen lässt, meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und meine Wege sind nicht wie, nein, und eure Wege sind nicht wie meine Wege, spricht Gott. Also Gott rechnet scheinbar anders, Gott handelt anders, Gott liebt anders als wir. Und ich glaube, damit geht's los. Und das Geschenk der Zeiterfüllung, auf Gottes Zeit warten, was meint das? Wie gelingt das? Das erste, so ein Teilvers, aber da schon so viel drin, in zwei verschiedenen Übersetzungen. Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Oder als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Wer bestimmt darüber, über richtige oder die festgesetzte Zeit? Ich sage immer, wenn ich irgendwo bin, dann zücke ich mein Handy und sage, das ist mir egal, ob Sie mir beim Arzt einen Zettel mitgeben, das interessiert mich nicht. Das zählt nur, was da drin steht. Und wenn das da nicht drin steht, dann nützt es mir nichts. Weil den Zettel, den verliere ich, den schmeiße ich weg, wie auch immer, der ist weg. Aber von Gott festgesetzt? Und jetzt? Was passiert dann? Und dann noch mit, wir gehen einen Schritt weiter, schon nach Jesu Geburt und doch eine Geschichte, ein Erleben, was für mich genau da auch hinein zielt. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete sehnsüchtig auf den, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Als die Eltern von Jesus das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon vom Geist Gottes geführt gerade in den Tempel. Zeitpunkt. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Herr, sagte er, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Wenn unser Warten eine Richtung, ein Ziel hat und dann auch eine Erfüllung erlebt, dann, glaube ich, erleben wir so etwas wie eine Entspannung. Aber wenn man nicht weiß, wann und so die ganze Zeit in so einer Art Hab-Acht-Stellung ist. Adventskalender, denke ich, haben so ein Stück diese Richtung. Sollen uns das versüßen für die Kinder mit etwas drin zum Naschen? Sozusagen, ja, so und so oft noch schlafen, dann wird etwas. Und wir wissen aber eben halt so nicht, wann was nach vorne hinkommt. Wir haben Wirtschaftsweise, wir haben Prognosen, wie sich die Wirtschaft entwickeln wird. Aber wir bleiben oft in einer Spannung, weil wir nicht wissen, wann was passiert, wie es passiert, wie lange ein Zustand andauert. Und ich möchte diese Spannung, die möchte ich uns mit so ein paar Gegensatzpaaren deutlich machen. Alles auf diesem Hintergrund, auf Gottes Zeit zu warten und das Geschenk der Zeiterfüllung. Zu sagen, Gott, du bist doch derjenige, der dahinter steht. Und in dem Ganzen so dieses Paar, zufälliges Geschehen oder Plan Gottes. Ich finde es phänomenal, dass der Mensch heute scheinbar eher bereit ist, mit dem Zufall zu leben, als mit dem Gedanken an einen planenden Gott. Lieber Urknall und Evolution als Kreation mit Gott als Schöpfer, als denjenigen, der das angestoßen hat. Aber das erleben auch Wissenschaftler, dass sie merken, es braucht diesen Anstoß. Und das kann nur Gott sein. Also das ist nicht zu sagen, Verstand abgegeben, dann landest du in der Bibel. Nee, andersherum würde ich sagen, Verstand einschalten und ich lande in dieser Spannung drin. Und wenn ich mir dann die unmöglichen und undenkbaren Begleitumstände der Geburt Jesu einmal vor Augen führe, dann bleibt da wenig Raum für Zufall in unserem Verständnis. Dann kann ich nicht anders, als an Zeiterfüllung Gottes zu denken, davon zu reden. Da wird eine junge Frau, ihr wisst das alles, aber ich versuche euch das mal so vor Augen zu führen. Da wird eine junge Frau Maria schwanger in einer Zeit, in der das ohne Ehemann nicht toleriert wird. Heute interessiert es keinen mehr. Heute ist das doch normal. Da wird ein Mann Josef zum Beschützer und irdischen Vater Jesu, ohne der wirkliche Vater zu sein. Würde ich sagen, heute auch nicht mehr das Problem. Wir reden von Patchwork-Familie. Das geht heute alles wunderbar. Ausgerechnet zur Zeit der Schwangerschaft findet eine Volkszählung statt, sodass eine weite Reise in das entfernte Bethlehem notwendig ist. Dort musste man sich eben halt einschreiben lassen. Dann die Geburt findet wegen Überfüllung der Gasthäuser in einem Stall statt. Und von Anfang an hängt so etwas wie ein Damoklesschwert über dem Leben von Jesus. Nicht erst zwischendurch oder später wird er bedroht. Von Anfang an, schon als Baby, ist er auf der Flucht mit seinen Eltern vor dem Kindermord des Herodes. Sie müssen einen weiten Weg durch große Wüstenstrecken nach Ägypten auf sich nehmen. Und Jesus erlebt seine Kindheit als Ausländerkind in Ägypten. Klingelt da was bei uns? Ausländerfrage? Gab es schon damals. Im Alten Testament, Volk Israel hat das auch alles erlebt. Und zurückgekehrt wächst Jesus dann in diesem Flecken Nazareth auf, einem Dorf, von dem man sich nichts Besonderes erwartete. Was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Hey Leute, also all das zusammen. Und wenn man dann jetzt, und da müsste ich jetzt Zeit haben, das gebe ich an euch. Ich gebe ja gerne mal Hausaufgaben auf. Also ihr dürft mal gucken, wo an welchen Stellen das im Alten Testament schon alles vorhergesagt worden ist. Wenn ich das nämlich alles mit zusammennehme, dann zu sagen, und das, was jetzt hier alles passiert ist, das ist alles menschlicher Zufall. Na hurra, das passt für mich überhaupt nicht. Sondern zu sagen, ja, da erlebe ich Gottes Plan. Und dann wirklich, als die Zeit erfüllt ist, da sagt Gott, jetzt. Und wenn Gott jetzt sagt, dann ist jetzt. Nicht, wenn ich sage, wann endlich, könnte nicht mal. Gott sagt, jetzt. Und dann passiert es. Das ist einfach toll. Aber es gibt weitere Spannungen. Leere Worte oder belastbare Zusagen. Nicht nur bei Politikern werden viele Worte gemacht und das wirft man sich dann ja auch immer wieder gegenseitig vor, die Opposition der Regierung und wer dann wo überall nicht mitmacht. Aber wie viel reden wir? Und wenn ich mir dann bewusst mache, dass ich einmal Rechenschaft ablegen muss vor Gott über jedes unnütze Wort, was ich geredet habe, Leute, dann verschwinde ich. Dann möchte ich ja am liebsten gar nicht reden, weil was ist unnütz? Bei einem Flachsen, bei einem Spaß, den wir haben, dürfen ihn Gott uns zubilligt. Also, wie viele Versprechungen haben wir gemacht und haben sie nicht eingehalten? Kannst dich drauf verlassen, das mache ich. Echt? Dann fragt man vielleicht die Kinder. Und sie sagen, Papa, das hast du aber nicht gemacht. Aber eben halt nicht nur Kindern, sondern am Arbeitsplatz in der Gemeinde. Was machen umgekehrt solch gebrochenen Versprechen mit dir? Wenn dir so etwas gegeben, dir zugesagt wurde, ich mache das bis, und du erlebst es und sagst, nee, ist nichts passiert. Außer irgendwelchen, vielleicht sogar frommen Worten, nichts gelaufen. Also, der alt gewordene Simeon erlebt, dass Gott zu seinem Wort steht. Vor seinem Sterben. Es hätte da einen zu spät geben können. Gott steht dazu und er findet seinen Frieden, seine Erfüllung. Sagt, das ist die Hauptsache meines Lebens. Das möchte ich und das wollte ich unbedingt erleben. Und er merkt, Gott ist zuverlässig und treu. Ich weiß nicht, für wie zuverlässig und treu hältst du Gott? Erlebst du Gott? Bist du bereit, dich darauf zu verlassen, auf sein Wort? Wo legst du sozusagen deine Hand drauf und sagst, so, das hast du aber versprochen? Verlässt du dich drauf? Hast du ein Ohr für ihn und ein Auge für seine Zusagen und Verheißungen? Rechnest du noch mit Erfüllung? Bittet, so wird euch gegeben. Da könnte ich jetzt auch lange drüber reden. Aber genau das ist auch die Frage, die ganz persönliche Frage, wie erlebst du das? Das Erleben Simeon ist uns überliefert worden. Aber wie wäre es, wenn wir solche mutmachenden Erfahrungen der Zuverlässigkeit Gottes wieder oder neu miteinander teilen würden? Ich sehne mich danach, sowas in unsere Gottesdienste so als Platz drin zu haben. Ob da mal was kommt oder nicht, einfach zu sagen, da habe ich Gott erlebt. Erlebst du überhaupt noch Gott? Also eine Spannung, leere Worte, belastbare Zusagen, baue ich mein Leben darauf auf? Oder ein weiteres, eine enttäuschte Resignation oder lebendige Hoffnung. Vielleicht hängen wir da manchmal fest an solchen Stellen. Da hast du lange und da hast du intensiv für deine Familie, für deinen Ehepartner, für Kinder, für gute Freunde, Arbeitskollegen, für die Gemeinde gebetet. Und dann sagst du, ja, wenn ich so mal ein Resümee ziehe, Kirchenjahresende, Kirchenjahresanfang oder Jahresende, Jahresanfang, mir egal, zu sagen, was ist eigentlich passiert? Das steht auf der Bittenseite, wo ist denn jetzt hier, wo ist was passiert? Kann ich etwas festhalten? Da habe ich für gebetet, dass sie mit Gott ins Reine kommen. Dafür habe ich gebetet, dass die Konflikte bereinigt werden, also wirklich geklärt werden, dass tiefe Gräben überwunden werden, dass endlich Friede einkehrt, dass Veränderungen möglich werden, dass Corona aufhört, dass in der Ukraine Frieden geschieht, dass die Politiker begreifen, was hier abgeht und dass wir alle miteinander begreifen, dass wir von Gott eine Schöpfung anvertraut bekommen haben. Und ich sage jetzt mal übertrieben, es hat sich nichts getan. Und dann? Nichts getan? Enttäuschte Resignation, das wirkt fast doppelt gemoppelt. Aber ich wollte das bewusst und ganz deutlich machen. Bringt es etwas? Soll ich weitermachen? Soll ich weiter mich investieren? Soll ich weiter beten? Ist das überhaupt Gottes Wille, wofür oder wie ich bete? Mache ich Gott vielleicht falsche Vorschläge? Oder überlasse ich ihm das? Glaube ich vielleicht zu wenig? Denn dann müsste Gott doch. Wenn du genug glaubst, Quatsch. Aber so denken wir manchmal, so ticken wir mitunter. Oder vielleicht spürst du selbst, ich schaffe das gar nicht. Ich komme selber nicht vorwärts. Und dann kommt mir etwas in den Sinn. 1. Petrus 1, dort sprudelt es geradezu über. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Lebendige Hoffnung oder toter Glaube. Ist deine Hoffnung noch lebendig oder ist vielleicht so wie bei so einer Kerze, wenn die runterbrennt und irgendwann, wir erleben das bei unseren Teelichten auf dem Tisch, manchmal gibt das nochmal so einen kurzen Moment und dann sagst du, ist er doch, da war nichts mehr, keine Substanz mehr, hält nicht mehr, passiert nichts mehr. Glimmt da noch etwas oder ist es schon verloschen? Flackert es noch? Und wenn ja, woran liegt das eigentlich? Ich würde mir wünschen, Adventszeit ist Zeit der Vorbereitung, auch das gehört damit hinein. Stell dich einmal solchen Dingen, vielleicht wird es dann ganz neu Licht. Zeit, ein Licht anzuzünden. Und dann schreibt selbiger Petrus im selbigen Brief, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Woran macht sich denn unsere Hoffnung fest, deine Hoffnung fest? Woher hat sie ihre Substanz, ihre Nahrung? Wenn alles nach unseren Wünschen und Vorstellungen läuft, dann never ever. Zu dem Zeitpunkt, den wir uns ausmalen, resignieren oder hoffen, dabei bleiben oder aufgehen, geben. Was strahlst du aus? Und ich glaube, das ist auch etwas, worüber wir uns viel mehr Gedanken machen sollen. Was strahle ich eigentlich aus? Weil vieles wird sozusagen zwischen den Zeilen gelesen. Das sieht man uns an, manches an der Nasenspitze. Da merkt man manchmal schon, oh, sag mal, du hast schlecht geschlafen, das ist ja noch harmlos. Aber alles Weitere kann dann eben halt auch sagen, sag mal, du, dein Gesicht, ja, das spricht Bände. Du brauchst gar nichts mehr sagen. Dir geht's nicht gut. Weil Gott zuverlässig ist, möchte ich mehr von meiner Hoffnung reden als von meiner Ungeduld oder meinen Zweifeln. Die haben auch alle Raum. Und dafür sind wir auch füreinander und miteinander da. Hier können wir uns gegenseitig durch die lebendige Hoffnung wieder neu anfachen. Wieder neu, dass das Licht hell strahlt, damit es zur hellen Flamme wird. Also enttäuschte Resignation, lebendige Hoffnung. Ich wünsche mir für dich, Adventszeit, dass du bei den roten Dingen landest, sozusagen. Rot ist nicht immer was Schlechtes, sondern an der Stelle etwas Tolles. Spannungsvolle Ungeduld oder festes Vertrauen. Ich habe schon am Anfang gesagt, wann ist eigentlich dieser richtige Zeitpunkt für eine Sache? Finde ich manchmal schwierig. Wenn ich denke, so jetzt musst du das machen, ist das nicht immer gesagt, das. Mich hat diese Aussage in Galater 4 wirklich geprickelt. Warum gerade dieser Zeitpunkt? Die haben da schon so lange gewartet, Jahrhunderte, wo du gesagt hast, Andreas, Jesaja, ne? Den Leuten war es alles andere als klar, was gemeint war. Jesaja, Zacharja, genau. Ich bin immer bei den Propheten, bei allen unterwegs, aber stimmt, bei Zacharja genauso. Das heißt, den Propheten, die haben ein Licht nach vorne, wie so ein Scheinwerfer ausgestrahlt, aber die Leute haben es oft in der Situation noch nicht begriffen, wie viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte dazwischen gelegen haben. Und wenn Jesus sagt, siehe, ich komme bald, da warten wir auch drauf. Warum dieser Zeitpunkt? Die Juden und viele Juden warten immer noch auf den Messias. Der richtige Zeitpunkt. Aber wenn Gott sagt, das ist der richtige Zeitpunkt gewesen, wie sieht das aus? Sind wir in der Lage, so ein Kairos, die Bibel hat ja zwei verschiedene Begriffe für Zeit, Kairos als den Begriff des Zeitpunktes, in dem Moment dann zu sagen, können wir das wirklich abschätzen mit allen Risiken und Nebenwirkungen oder sehen wir immer nur das, was gerade vor unseren Füßen abgeht, das Zeitgeschehen. Und dann diesen Wunsch, diese Sehnsucht zu haben, ja, eigentlich würde ich mir das sofort wünschen. All das führt zur einfachen und grundlegenden Frage, vertraust du Jesus? Vertraue ich, dass er den Überblick hat? Auch dann, wenn wir das gar nicht verstehen, wenn wir sagen, ich habe andere Gedanken darüber. Auch dann, wenn wir uns das anders, schneller, besser, größer, wie auch immer wünschen. Ich habe in diesem Jahr etwas entdeckt, ist für mich eines der größten Wunder jetzt wirklich aktuell, was ich erlebt habe. Selbst durch den Tod unserer Tochter Alexandra und den Selbstmord meines Bruders Gunther habe ich zu keinem Zeitpunkt an Gottes Liebe gezweifelt. Das sage ich nicht, hast du gut gemacht. Für mich ist es wirklich ein Wunder, weil manch einem bricht an solchen Stellen der Glaube weg, das Vertrauen, dass du sagst, das hält nicht mehr. Und ich habe gemerkt, nein, ich bin traurig, ja, immer wieder, aber dieses Vertrauen zu sagen, Gott, du bist und weiterhin davon, ich vertraue dir weiter. Gott ist gut zu jeder Zeit und zu jeder Zeit ist Gott gut. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also festes Vertrauen trotz Rückschläge, trotz Schicksalsschläge. Und ein letzter Gedanke. Wann halte ich mal Predigten mit 5 Punkten? Ne? Desinteressierte Gleichgültigkeit oder freudige Sehnsucht. Wie sind wir in dieser Zeit unterwegs? Geht euch das nicht manchmal auf den Keks? Ich sage das mal so ganz frech von der Kanzel. Wenn ich mir all das angucke, Corona, ich habe die Nase voll. Der Krieg in der Ukraine, ich wünsche mir sehnlichst ein Ende an der Stelle. Die steigenden Kosten, die zunehmende Unsicherheit mit all dem, was kommt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich möchte Normalität, wie viele andere auch. Nur, was ist schon normal? Leg ich das fest? Wo bin ich denn da jetzt unterwegs? Oder sage ich, manch einer sagt, Kismet, Schicksal. Kann ich eh nichts dran ändern. Ich bin nicht Politiker, ich kann da keinem einen aufs Dach geben, ich bin nicht Mediziner. ich habe hab da auf viele Dinge habe ich keinerlei Einfluss. Und dann redet der Pastor da vorne vom Geschenk der Zeiterfüllung und dass wir gefälligst warten sollen. Na toll, das ist meine Adventsbotschaft. Hey, damit muss ich jetzt klarkommen. Seht zu, wie er damit rausgeht. Ich habe meinen Job getan, fertig. Aber mir hilft es heute doch nicht weiter. Es macht meinen Magen nicht voll, mein Haus nicht warm, meine Kasse nicht klingeln und bringt mir kein Deut mehr an Sicherheit, das Ganze passiert. Nee. Und dann gebe ich dir recht. Ach ja, genau das. Aber es heißt nicht, dass wir gleichgültig sind. Dass wir sagen, ja, geht nicht, läuft nicht, passiert nichts. Es ist kein unabänderliches Schicksal, dem wir hilflos ausgeliefert sind. Und mich hat es auch wieder ins Alte Testament geführt, Psalm 31. Dort sagt ein David sehr treffend oder schreibt oder singt: Ich aber, Herr, vertraue dir. Ein Bekenntnis. Ich aber. Und dieses Aber hat ja immer seinen Wert. Aber, da ist etwas, was eigentlich mich in eine andere Richtung zieht, drängt, wie auch immer. Ich aber vertraue dir, du bist mein Gott, daran halte ich fest, meine Zukunft liegt in deinen Händen. Glaubst du das, dass deine Gegenwart, deine Zukunft in Gottes Hand liegt? Und mehr noch, die ersten Christen lebten in der Zeit, wo die Zeichen auf Sturm standen. Christenverfolgung, es begann. Wir lesen davon. Oder sie lebten auch in der Endzeit. Das war auch vielfach eine bedrohliche Realität. Warum musste die Offenbarung als Trostbuch geschrieben werden? Man erwartete allerhand Negatives. Und ja, das war für sie mit vielen Dingen verknüpft, die sie in Angst und Schrecken versetzen mussten. Und gleichzeitig gab es diesen hellen Lichtstreifen am Horizont ihres Lebens. Für sie stand etwas fest. Ich glaube, das haben wir ein Stück verloren. Unser Herr kommt! Das war für sie ganz nah, ganz dicht, ganz dran. Das war für sie Überzeugung und Gewissheit. Und das Spannende, dieses eine Wort Maranatha, das kann man in zwei Richtungen lesen oder aussprechen. Entweder aus Überzeugung, unser Herr kommt, ich sage das mal übertriebenerweise, oder als Bitte, unser Herr, komm. Nicht als Einladung, sondern als Sehnsucht. Ich wünsche mir, dass du kommst. Ich weiß, Gott kommt niemals zu spät, spätestens rechtzeitig. Nur da bin ich wieder am Anfang. Lege ich das fest zu der von Gott festgesetzten Zeit? Ich möchte dieses Geschenk auspacken, mein Leben, meine Zeit in Gottes guter Hand lassen und seine Zeitpunkte erwarten. Adventszeit, ja. Und ich weiß, ich fahre gut damit. Ich hoffe, vielleicht ist, wenn dieses kleine Licht übergesprungen ist, zu sagen, ja, dieses Geschenk Gottes, seine Zeit für mich, die packe ich aus in dieser Adventszeit. Dann wünsche ich dir ganz tolle Erfahrungen damit. Ich bete mit uns. Jesus, hab du Dank, dass du in unsere Welt hineingekommen bist. Wir verstehen es nicht alles, wann und warum es genau dieser Zeitpunkt damals war. Viel wichtiger ist für uns, dass du gekommen bist. Und viel wichtiger ist für uns auch in unserer Adventszeit, dass du bei uns ganz persönlich anklopfst und vor unserer Tür stehst und wir dir unser Leben, unser Herz öffnen und dass du bei uns einkehren kannst und auch auskehren kannst. Und darum bitte ich dich für mich, dass du all das rauswirfst, was dich stört und dass dann Raum und Platz ist für dich, für deine Liebe, für dein Geschenk, für deine Gegenwart. Danke, dass du immer wieder kommst und dass du immer wieder auch anklopfst, mitten im Alltag, mitten in dem Geschehen, wo ich mich manchmal allein fühle, wo ich manchmal da bin mit Zweifeln und doch immer mit der Gewissheit, du bist schon längst da. Herr, schenk du uns diese Gelassenheit, diese Erwartung, diese Freude und Zuversicht in dir. Amen.